Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Dezember 2024. Wir nehmen aber die Sendung am 19. Dezember auf. Das ist der Donnerstag. Das ist die letzte Bern-Einfach-Sendung von dem Jahr. Die anderen sind dann nicht aktuell, sondern sind alles auch Aufnahmen, die wir jetzt machen. Ja, und wir haben das Bern-Einfach-Spezial. Dominik Feusi, Markus Somm und der Philipp Bregi, Fraktionschef von der Mitte im Bundeshaus. Er ist gleichzeitig Nationalrat aus dem Kanton Wallis. Ja, herzlich willkommen, Philipp.
Ja, euch von meiner Seite herzlich willkommen.
Wir haben gedacht, wir reden ein bisschen über die Session natürlich reden, ein bisschen Rückblick machen. Es ist jetzt auch näher bei Weihnachten, von dem her, wir sind alle in weihnachtlicher Stimmung, versöhnliche Stimmung. Aber sag mal, Philipp, was waren so die wichtigsten Errungenschaften in dieser Session?
Ja, ich glaube, das Budget war sicher eine grosse Leistung. Man hat wirklich einen Kompromiss geschaffen, der verhält. Bis zum Schluss. Man hat lange das Gefühl, es könnte so rauskommen, dass man überhaupt kein Budget hat. Jetzt hat man sogar eins, wo beide Räte sich geeinigt haben. Ich glaube, das ist wirklich eine grosse Geschichte. Eine zweite grosse Geschichte ist die Frage vom Eigenmietwert. Aber du hast ja schon gesagt, wir nehmen am 19. auf, am 20. Schlussabstimmungen. Das kann durchaus noch spannend werden. Und ja, in dem Sinne ist sicher eine reichhaltige Session gewesen, wäre so Ende Jahr.
Dominik, was sind die aus deiner Sicht die Sachen, die wir jetzt mit dem Philipp Bregi besprechen müssen, die kontrovers sind?
Ja, beim Budget war es kontrovers. Wie viel kommt die Armee über zuerst? Aber da sind sich die Räte relativ schnell einmal einig gewesen, 530 Millionen mehr. Wobei man noch nicht weiss, ob es dann für 2030 oder 2035 langt. Da nimmt mich dann Wunder, was du sagst zur Armee. Und das Zweite ist natürlich das Entwicklungshilfebudget gewesen. Wie viel kann man dort oben runter, um mehr Geld der Armee geben? Das hin und her, wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe das einfach so erlebt, dass man ist als primäres Ziel gesetzt hat, dass wir die Erhöhungen bei einer Armee auf einmal machen. Und die, für uns klar war, 2025 wollen wir 530 Millionen mehr. Und da haben wir den ersten Fokus drauf gehabt. Darum war das Ziel gewesen, in der ersten Verhandlungsrunde die Einigkeit zwischen beiden Räten schon mal herzustellen. Wir haben ja dann noch ein bisschen einen Bübertrick machen im Nationalrat, damit wir wirklich genau identische Texte haben, dass man nicht in der zweiten Runde nochmal darüber redet. Das ist nicht gelungen. Und von dem Moment an wäre es eigentlich nur noch gegangen, wie können wir es gegenfinanzieren. Wir haben im Anfang im Nationalrat mit ungefähr 250 Millionen bei der internationalen Zusammenarbeit gestartet. Der Ständerat, der im Frühling noch fast bei 500 Millionen war, ist mit 30 Millionen gestartet. Jetzt sind wir bei 110 Millionen gelandet. Ich glaube, das ist eine gute Lesung, das ist eine vertretbare Lesung, das ist ein klares Zeichen, dass man nicht mehr will, dass man bei der internationalen Zusammenarbeit aufstockt. Aber auf der anderen Seite auch zeigt, wir wollen nicht bestehende Strukturen zerschlagen, wir wollen nicht bestehende Hilfe komplett ausser Acht.
Weißt du, jetzt endlich bei der 13. AV-Rente oder auch bei der Autobahnen haben auch einen schönen Teil der Mittewähler anders gestimmt, als ihr es wollt, mit dem Argument, es ist genug Geld ins Ausland gegeben oder so. Hast du das Gefühl, das ist schon ein Signal, wenn man da 110 Millionen spart?
Also 110 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein beträchtlicher Betrag. Und man darf nicht vergessen, in den letzten Jahren war stetig eine Zunahme gewesen. Jetzt geben wir 110 Millionen zurück in diesem Jahr und es wird auch so sein, dass man das sicher in den nächsten Jahren ebenfalls wird müssen machen. Das ist ein klares Zeichen. Für mich ist das ein deutlicher Schritt bereits. Und ich habe ja andere Stimmen gehört. Ich meine, ich bekomme regelmäßig auch Mails von besorgten Bürgern, die das Gefühl haben, man sei da viel zu hart in der Frage. Und darum hat man immer gelernt, dass es ausgewogen ist. Und jetzt, glaube ich, die 110 Millionen sind wirklich.
Aber noch eines, ich meine, jetzt aus bürgerlicher Sicht muss ich sagen, das ist doch eine Enttäuschung. Ich meine, wir haben Krieg in Europa. Wir sind uns alle einig, die Armee müssen wir jetzt aufrüsten. Wir brauchen wirklich mehr Geld. Wir haben auch noch andere strukturelle Defizite im Bundeshaushalt. Und Entwicklungshilfe, es tut mir leid, ist etwas relativ ambivalent. Wir haben nicht so eine wahnsinnig gute Bilanz. Gilt grundsätzlich für den Westen. Es gibt ganz viele Bücher, die zeigen, das bringt nicht sehr viel. Also irgendwo muss ich schon sagen, hätte ich jetzt schon mehr erwartet von den Bürgerlichen, dass man sich da durchsetzt. Ist nicht ein bisschen zu sanfte Stimmung gewesen, vielleicht wegen der Weihnachtslämpli und so weiter. Aber da muss doch mehr drin liegen. Also 110 Millionen ist, Entschuldigung, das ist nicht viel.
Ich kann jetzt eigentlich gerade sagen, du könntest ja jetzt vor Weihnachten grosszügig sein und sagen, 110 Millionen, das ist jetzt mal wirklich ein Zeichen und das ist nicht ein kleiner Betrag. Im Gegenteil, ich glaube, man hat wirklich das gemacht, was man hat können machen, was man auch können verantworten. Und ob jetzt das ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir das gebrochen haben, dass wir zuerst mal seit langer Zeit eine Einsparung gemacht haben. Und wir dürfen nicht vergessen, internationale Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe hat auch immer einen Sicherheitsaspekt. Mir ist sehr wohl bewusst, dass man nicht alles kann messen kann. Aber mir ist auch sehr wohl bewusst, dass wir, wenn wir im Ausland entscheidend können helfen, wenn wir keine Strukturen aufbauen, dass das auch in der Sicherheitslage auf der Welt und auch bei der Migration kann einen positiven Effekt haben. Es gibt viele Sachen in der Politik, die man nicht messen kann. Aber man kann auch nicht sagen, es bringt absolut nichts. Und darum glaube ich, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, wo das Parlament grossmehrheitlich mitträgt, glaube ich, ist ein guter Weg. Und jetzt da enttäuscht sie von den Bürgerlichen, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber jeder seine Meinung.
Nein, aber ich meine, also erstens ist es richtig, es ist ein gutes Signal, das ist sicher gut. Man hätte mal eben das Wachstum wie auch gebrochen, weil das ist vorher wirklich selbstverständlich gewesen, dass man immer mehr verteilt. Und das Zweite ist halt, das Argument, das du gebracht hast, das gehört man häufig, aber da muss ich sagen, ja, wir haben eigentlich auf der Welt viel mehr Krieg jetzt. Wir haben viel mehr Migration auf der ganzen Welt, trotz sehr viel Entwicklungshilfe. Ich würde jetzt behaupten, das stimmt so einfach nicht. Das ist, was die NGOs die ganze Zeit sagen. Aber sind wir ehrlich, auch ein grosser Teil von dem Geld, das wir hier sprechen, bleibt in der Schweiz. Und irgendwelche linke NGO-Leute kommen das über, können das verpassen und sich gut fühlen. Also irgendwo finde ich, ja, yeah, das ist jetzt wirklich etwas, was man eigentlich müsste kürzen. Aber ich würde jetzt da nicht länger
diskutieren. Nein, aber vielleicht kann nur eine kurze ja? Rückmeldung. Es geht mir da ungefähr so wie mit der Grippeimpfung. Ich habe zweimal die Grippeimpfung gemacht und dann hat es mir wirklich deutlich ins Bett gelegt und meine Brüder warten, haben dann gesagt, ach, ich mache die Grippeimpfung nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, du weißt ja nicht, wie es wäre, wenn du jetzt nicht geimpft hängst, ob es nicht noch schlimmer ist. Und ich glaube, bei der Entwicklungshilfe ist es schon so. Es ist klar, wir haben im Moment viel Krieg, wir haben viel Unheil auf der Welt, aber wir wissen ja nicht, wie schlimm das wäre, wenn wir uns nicht würden engagieren würden. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir eine gute Balance haben. In den letzten Jahren, wie gesagt, hat es immer ein Wachstum gegeben. Das haben wir jetzt gebrochen und glaube, dass wir so in der Weg sind, was das Parlament verfolgt.
Ja, und vor allem eben, man hat jetzt 30 Jahre bei der Armee abgebaut und ihr seid als Mitglied sowieso betroffen. Ihr stellt die Verteidigungsministerin. Also da muss ich sagen, eben, da muss einfach die Armee, das ist jetzt etwas, wo man leicht den Leuten erklären kann, was in der Ukraine läuft. Das ist Sachen, wo man eben kann bekämpfen mit der Armee, Abschreckung gilt. Bei der Entwicklungshilfe, ja, da kannst du mich nicht überzeugen, aber es ist gleich, müssen wir auch nicht, Grippe nicht.
Aber ich bin schon froh, dass wir mit einer Armee gleicher Meinung sind. Und da, absolut deiner Meinung. Ja. Wir haben in den vergangenen Jahren haben wir nicht genug aufgerüstet. Das Parlament hat zwar immer durchgewinkt, was der Bundesrat beantragt hat, muss man auch sagen. Und das hat nicht gelangt. Da muss jetzt mehr passieren. Mit diesen 530 Millionen und 25 passiert jetzt etwas mehr. Das alleinig wird aber nicht lange, wir müssen ein Jahr mehr nachrüsten. Wenn die Linke heute immer von einem Aufrüsten reden, ist das völlig falsch. Wir müssen nachrüsten. Wir müssen eigentlich die Versäumnisse der Vergangenheit aufholen.
Was erwartest du jetzt von der Viola Amherd? Also was muss sie? Es gibt immer wieder sogar in bürgerlichen Kreisen Stimmen, wo man sagt, ja, das VBS weiss ja nicht, wie sie das Geld ausgeben will. Und sie sagt dann immer, es gibt die Berichte, lesen die Nummer. Wer hat recht?
Also wir haben auf einmal ein Schwarzbuch, das damit gemacht hat, was sie ganz klar sagt, welche Waffensysteme muss man wann ersetzen, wo ganz klar sagt, was sind der Bedarf an Mitteln und was kostet das. Das gibt's. Zudem haben wir jetzt die fähigkeitsbasierte Armeebotschaft, die klar sagt, in welche Richtung dass man investieren will. Das sind absolut klare Positionen. Viola Amherd ist auch die erste Verteidigungsministerin, die jetzt wieder mit dem probiert hat, einen höheren Betrag in der Armee zu bringen, nachzurüsten. Ich glaube, das müssen wir ihr zu gut halten. Das hat uns bürgerlichen Kreis, also hier Kritik gibt, insbesondere auch unsere SVP. Das verstehe ich. Die vorgängigen Verteidigungsminister sind natürlich SVP-Vertreter gewesen und man will da halt auch ein bisschen von dem ablenken, dass unter der Führung von der SVP insbesondere halt eben nicht die vollständige Ausrüstung von der Armee passiert ist. Das ist Politik und das erträgt man euch. Schlussendlich, Fakt ist, es braucht mehr Geld für die Armee, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die ersten Schritte hier sind.
Es ist, glaube ich, einfacher für sie, weil sie in der Mitte ist, oder? Dann hast du einfach schnellere Mehrheit. Ist das nicht auch ein Grund? Ja, also man ist durchaus positiv für die Armee.
Es ist nicht unbedingt einfacher, wenn man in der Mitte ist. Es ist vielleicht besser, aber das ist ein anderes Thema. Wir hängen ja euch, wenn die Vorgänger von der Viola Amherd wären mit Budgetanträgen gekommen, die höher waren, Mitte, Da bin ich davon überzeugt, habe ich das unterstützt. Mitte hat sich immer für die Sicherheit stark gemacht. Das war ein Thema, das wichtig war und immer noch ist. Die Anträge sind einfach dann nicht gekommen. Aber ich gebe dir insofern recht, die Sicherheitslage war natürlich damals ganz eine andere. Auch die Wahrnehmung auch in der Bevölkerung war eine andere. Auch im Parlament. Ich glaube auch, wenn wir heute selbst für noch weitere Schritte für das Volk gehen, weil wir vielleicht zusätzliche Einnahmen brauchen, die Leute in der Schweiz haben realisiert, Sicherheit ist nichts, was kostenlos gibt. Sicherheit ist etwas, wo man sich dafür engagieren muss. Das ist sicher ein Vorteil von der aktuellen Situation.
Jetzt ist das ja die Session noch fast ein bisschen, kann man schon sagen, eine Überraschung passiert, der Eigenmietwert, das Anliegen, vor allem vom Hauseigentümerverband, also auch im bürgerlichen Verband. Sieht so aus, als käme das jetzt endlich dazu, dass man den abschafft? Ist das eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht? Philipp, wie schätzt du das ein?
Also die Abschaffung vom Eigenmietwert wäre eine absolut gute Nachricht. Für mich ist klar, ich habe das schon immer so wahrgenommen, bevor ich selber ein Eigenheim hatte, etwas zu versteuern, als ich komme, was man hier als ich komme generiert, ist ein Blödsinn. Mir ist sehr wohl bewusst, dass man mit sehr vielen Abzugsmöglichkeiten so durchaus steuerlich noch interessante Cases machen kann. Aber einfach versteuern, was man nicht hat als ich komme, ist falsch. Und das schafft dann völlig falsche Anreize, dass man möglichst Schulden hochlässt, dass man möglichst viel abziehen kann. Darum ist das sehr eine gute Nachricht, wenn das wirklich sollte gelingen. Man hat das jetzt auch systemkohärent gemacht. Man sagt, man wird das auf alle Liegenschaften abziehen. Aber es ist klar, das wird ein harter Abstimmungskampf geben. Es gibt in der Schweiz mehr Leute, die kein Eigenheim haben, als derjenige, die ein Eigenheim haben. Aber ich glaube eben auch, weil man es so konsequent gemacht hat, hat man wirklich eine Chance, dass die Leute euch zu erklären. Wir müssen auch mütig sein, auch hin und wieder mal herstehen für Themen, die vielleicht nicht für die ganze Bevölkerung auf den ersten Blick attraktiv sind. Aber der Mühe haben zu sagen, schaut, da braucht es eine klare Lesung. Und auch wenn man jetzt jammert, wir haben nicht alles bekommen, man geht heute davon aus, dass die Lesung 1,6 Milliarden weniger Steuereinnahmen bringt. Das heisst, von diesen 1,6 Milliarden profitiert jemand und das ist ein gutes Zeichen.
Jetzt soll sie dann die Objektsteuer dafür geben, oder, wo die Kantone können auf Zweitwohnungen einführen. Das ist aber nur eine Kann-Formulierung. Hast du das Gefühl, das Wallis wird das sofort machen? Oder Bergkantone? Das war ja eine Forderung von den Bergkantonen und du kommst auch aus dem Wallis.
Ja, also ich bin da natürlich nicht ganz auf der gleichen Linie wie die Bergkantone. Ich finde, die Abschaffung vom Eigenmietwert ist absolut richtig und ich verstehe nicht, der Kampf, den man da führt, als Bergkanton braucht, ist man oftmals auf Solidarität angewiesen. Man sagt jetzt nicht einfach, weil man besonders stark jetzt gerade mal betroffen ist, so fast in eine fundamentale Opposition gehen. Aber das kannst du ja dann noch bessern, bis es zur Abstimmung kommt. Die Objektsteuer, die macht durchaus Sinn und ist vielleicht auch gescheiter als jetzt eben ein Eigenmietwert. Weil Zweitwohnungen, sie hat man oftmals fast ausschließlich an den Orten, wo man nicht selber wohnt.
Genau.
Im Wallis ist sie noch anders, hat man sie im gleichen Dorf noch Zweitwohnung, weil man halt noch das Meiersäs oder ein Alpbett, aber sonst hat man die oftmals nicht da. Und da zahlt man ja keine Steuern. Das heisst, obwohl man von der Grundinfrastruktur auch Bereich macht, zahlt man nichts an das Gemeinwohl. Und da kann so ein Objekt durchaus Sinn machen. Man muss sie vernünftig ausgestalten. Wahrscheinlich ist das schlussendlich sogar die ehrliche Steuer als ein Eigenmietwert.
Ja. Und es gibt auch unter den Kantonen dann wahrscheinlich unterschiedliche Arten. Es gibt einen Wettbewerb, wer macht es clever, wer macht es gut und so weiter.
Und ich finde, der Steuerwettbewerb in der Schweiz ist durchaus ein wichtiges Element. Und ich finde, wir sollten lösen, dass wir nicht allzu viel vereinheitlichen, weil das gibt jedem Kanton gewisse Handlungsspielräume, Möglichkeiten, wie er seine Finanzen, wie er seine Einnahmen will gestalten. Und das erachte ich durchaus als eine Chance. Ich weiss aber nicht, ob jede in der Regierung ist, die Chance zu nutzen. Aber
das ist so. Das ist
also ich muss sagen, jetzt als Unterländer bin ich da natürlich ganz anderer Meinung. Weil letztlich finde ich, also meine, die Bergkantone, die profitieren davon, dass Unterländer überhaupt wollen, die in eure schöne Gegend kommen, wohnen, ab und zu, einen Tag pro Jahr. Von dem her finde ich, nein, also ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Objektsteuer überhaupt, es soll da erhoben werden. Dass jeder Kanton kann machen, was er will, das finde ich auch gut. Also wenn das Wallis da grosse Fehler macht, dann kommen halt keine Zürcher mehr. Da sind ja vielleicht auch froh, ich weiss es nicht, keine Ahnung.
Absolut nicht, nein, absolut nicht. Wir sind ein Gastkanton, wir nehmen alle sehr herzlich. Wir sind nur, wenn der FC Sitten im Köpfchen gespielt hat, haben wir nicht sogar gehabt, weil wir Gegner hatten. Aber
wir haben immer gewonnen im Köpfchen.
Ja, bis auf einmal. Darum haben wir die Schau mit so gegen die anderen gestellt. Aber nein, wir sind sehr froh, wenn die Leute kommen. Und ich muss, glaube ich, dann wirklich schauen, wie man es ausgestalten will. Und man muss es so machen, dass die Leute verstehen, für was sie zahlen. Und ich habe überhaupt nicht die Wahrnehmung, dass die Leute in irgendeiner Form stört. Wenn ich mit sehr vielen Gästen in dieser Region rede, die da kommen, die eine Zweitwohnung haben, die sind durchaus bereit, einen Beitrag zu leisten. Er muss aber transparent sein. Sie müssen wissen, für was er eingesetzt wird und was sie dafür bekommen. Und das habe ich das Gefühl, das ist mit der Objektsteuer deutlich besser und einfacher zu machen als mit dem Eigenmietwert. Und gibt dann vielleicht auch Räume für eine gute Diskussion, für euch gerade bei den Zweitwohnungsbesitzern Bedürfnisse abzuholen. Auch das ist sicher etwas, was gerade in einem Tourismuskanton von grosser Bedeutung
ist. Ja, vielleicht wäre es noch gut, das wäre wirklich für jede Gemeinde eigentlich im Recht, das selber zu machen. Dann können gewisse Gemeinden, die jetzt überhaupt niemanden haben, die wollen die sie besuchen, vielleicht auch mal noch einen komparativen Vorteil schaffen.
Ja, also ich meine, wir schaffen jetzt eine Verfassungsgrundlage, dass man das einführen kann. Und das heisst, die Kantine können das nachher einführen, aber können natürlich ihrerseits das wieder delegieren. Weil es eine Möglichkeit von der Delegation gibt. Und das ist vielleicht absolut ein Ansatz, dass man sagt, ist ja vielleicht sogar interessant, dass es einen Wettbewerb innerhalb von einer Gemeinde gibt und kann vielleicht strukturschwachere Regionen plötzlich interessanter machen oder weniger interessant. Das sind Diskussionen, die man führen muss und die aus meiner Sicht eben mehr Chancen, die Risiken bieten.
Es muss dann auch noch Platz haben. Also das enge Raumplanungsgesetz, Stichwort Zweitwohnungsinitiative, wo vielen, gerade auch strukturschwachen Gemeinden, letztlich den Hals zuschnürt, dass sie gar nicht können. Also da müssen wir dann, aber wir müssen wieder mehr Entwicklungschancen auch diesen Gebieten geben, statt sie immer nur subventionieren, oder?
Absolut. Also das ist absolut mein Credo. Ich finde, Entwicklungschancen sind extrem wichtig, aber gerade mit der Raumplanung und mit dem Zweitwohnungsgesetz hat man natürlich sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten genommen.
Ja.
Und das tut unseren Regionen heute noch sehr, sehr weh. Und unter dem leiden wir auch. Weil einfach der Handlungsspielraum kleiner wird. Und auch wenn man halt finanzschwach ist, und das sind häufig Gemeinden im Kanton Wallis, ist aber wichtig, dass man kreativ und innovativ sein kann. Und das kann man nur sein, wenn man auch Handlungsmöglichkeiten hat. Und darum, jeder, der das unterstützt, dass wir da ein bisschen mehr Freiheiten bekommen, werde ich auch unterstützen.
Ja, ein bisschen generell über Zusammenarbeit von der Bürgerlichen reden. Wie ist es das? Du hast das Budget erwähnt, da wird immer ein bisschen geteilt, oder? Aber auch generell, wie ist das auch? Vielleicht sogar über das ganze Jahr gesehen. Was würdest du sagen? Wie arbeitet ihr zusammen, besser als auch schon, weniger gut? Gibt es schwierige Themen, die ihr euch einfach nicht findet? Oder wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht hier im Haus ist?
Ja, es ist immer schwer zu sagen, ob man jetzt besser ist als Vorgänger. Und das sollen andere beurteilen. Aber ich glaube, wir haben im Moment sehr ein gutes Einvernehmen innerhalb der bürgerlichen Partien. Wir diskutieren viel. Und jetzt gerade, wir haben vorhin über das Budget geredet. Das Budget hat wirklich gezeigt, dass wir fähig waren, eine gemeinsame Lesung zu suchen, wo man schlussendlich eine Lesung über die Ziellinie gebracht hat, wo alle in irgendeiner Form dahinter stehen, wo ihre Inputs gegeben haben. Zusammenarbeit ist gut, aber es ist klar, das bürgerliche Spektrum ist breit, von ganz rechts bis weit in die Mitte. Und wir sind ideologisch nicht alle genauso gleich in einer Reihe und gleich, wie das vielleicht links und grün ist. Und das ist aber auch gut, weil das garantiert Vielfalt, das garantiert Diskussionen. Und wir schaffen es immer wieder, gute Projekte zu bringen. Aber wir wissen nichts verhehlen. Wir haben ja schon Projekte gnadenlos gescheitert, hier im Parlament oder dann auch vor der Urne. Wenn ich nur an die BVG-Abstimmung denke, oder selbst eigentlich an eine No-Brainer-Abstimmung, wie bei einer Autobahn-Ausbau, dann haben wir sicher noch Aufgaben, die wir in den nächsten Jahren müssen lesen. Ist es Ziel muss sein, dass die Vorlagen, die wir hier rausbringen, schlussendlich auch mehrheitsfähig sind.
Und im Parlament, wie ist es denn dort? Weißt du, dann habt ihr vielleicht einmal etwas Gemeinsames und so. Dann kann es aber sein, dass ja einer in seiner Partei vielleicht nicht Unterstützung überkommt in der Fraktion und so. Funktioniert es denn, dass man zum anderen geht und sagt, du, es tut mir leid, ich kann nicht helfen? Und also, habt ihr so einen persönlichen Draht? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, absolut. Und je offener und ehrlicher das man ist, desto besser kann man euch arbeiten. Ich glaube,
das ist wichtig,
nehmen wir das Budget nochmal. Da hat man gespürt, was für Dreiz bei uns liegt, die halt jetzt teilweise mit der internationalen Zusammenarbeit schon noch schwer getan. Und was braucht es auf der anderen Seite bei der SVP, dass euch klar könnt sagen, jawohl, wenn wir das machen, dann können wir euch dahinter stehen. Das ist ein Ausloten, das ist ein Diskutieren. Und im entscheidenden Moment mal halt sagen, ja, sorry, wir haben einfach Mehrheit nicht. Und dann wird das schon respektiert. Ich meine, man würde nicht sagen, das ist jetzt super, dass ihr das macht. Aber
klar.
Man diskutiert das und je offener oder je besser, dass das Zusammenspiel in den Delegationen funktioniert, desto erfolgreicher ist man. Ich, wenn mein Budget jetzt super funktioniert, wenn ich jetzt auch schaue, die Geschäfte, die wir insbesondere eine Rechtskommission haben, wo ich drin sitze, da funktioniert es auch sehr gut, wenn wir einen guten Austausch, da bringen wir auch gute Projekte über die Bühne, schlussendlich auch recht erfolgreich, auch wenn wir jetzt halt mit diesen zwei Mietvorlagen gescheitert sind, aber das ist nicht an der Arbeit von der Kommission gelegen, sondern einfach an der Grundstimmung in der Bevölkerung. Aber sonst, glaube ich, ist die Zusammenarbeit gut, aber wir sind, wie gesagt, wir sind drei unterschiedliche Partien, wir haben drei unterschiedliche Ansätze und das ist viel schwieriger, das in eine Reihe zu bringen, als jetzt bei links, weil man, ob man jetzt ein bisschen grün ist oder ein bisschen rot, schlussendlich ist man links.
Ja, ist 95% Übereinstimmung gemäss NZZ, ja.
Wobei natürlich jetzt, Philipp, du kommst aus dem Kanton Wallis und die Mitte vom Wallis ist auch eher in eurer Partei wahrscheinlich auf der rechten Seite. Und ihr habt dann gleichzeitig auch ein sehr breites Spektrum von Leuten, die sich sehr wohl fühlen, wenn sie mit der SP zusammenarbeiten können. Also auch ihr habt das natürlich, die Spannung innerhalb von der eigenen Partei. Aber was mich interessiert, jetzt haben wir eine Wahl gehabt in Amerika von Donald Trump. Wir haben in Frankreich keine Regierung mehr, wir haben in Deutschland keine Regierung mehr. Man hat ein bisschen das Gefühl, in Europa ist eine konservative Grundstimmung aufgekommen. Bei uns die Wahlen haben das eigentlich auch ein bisschen gezeigt. Merkst du das im Parlament? Oder merken eher Politiker das? Oder haben die das Gefühl, nein, das ist in der Schweiz nicht so, wir müssen da auf das nicht so achten?
Wie schätzt ja, wir merken das selbstverständlich auch so Veränderungen, die rund um uns passieren. Und, aber du, vielleicht noch zurück, du hast das Wallis angesprochen. Wir sind natürlich, im Wallis ist die Partei natürlich auch so vielfältig, wie es schweizerisch ist. Ja, wir haben hier unterschiedliche Flügel. Wir haben früher die alte CVP und die christlich-sozialen, heute heissen die Mitte und Neo beispielsweise. Das sind schon nicht die gleichen Grundsätze. Das gehört aber in meiner Erachtens zu einer Volkspartei. In der Mitte gehört das halt auch dazu, dass man eine gewisse Breite hat. Ich stelle fest, ich glaube, dass man in dieser Legislatur durch unsere bürgerliche Projekte vorweggeschickt hat. Oftmals noch mit einem bisschen sozialer Touch, den wir vielleicht eingebrungen haben und versucht jetzt mindestens das Mehrheitsfeiger zu machen. Das ist nicht bei einer Abstimmung über die Erhöhung vom AV-Rentenalter ist das gelungen, wenn auch nur knapp. Bei anderen Abstimmungen hat das noch nicht gelangt. Ich stelle einfach fest, im Moment, die Leute wählen bürgerlich, aber stimmen relativ links ab. Das ist eine Herausforderung für das Parlament. Und das ist viel die grössere Herausforderung für uns, ob jetzt in Amerika der Donald Trump oder der Joe Biden Präsident ist, ob Frankreich eine Regierung hat und ob in der Ampel in Deutschland jetzt sich alle Lichter schon erlöscht haben. Das sind die Herausforderungen im eigenen Land, dass die Bevölkerung in der Tendenz bürgerlich wählt, aber im Moment in der Links abstimmt. Das sind für uns viel die grössere Herausforderungen. Worauf ist es?
Philipp, ist nicht die Analyse ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz korrekt? Ich glaube, du hast recht, oder? Die Abstimmungsergebnisse sehen aus, als wären es Linke. Aber ich meine, ein grosser Teil von der SVP oder auch wahrscheinlich eben auch von euren Wählern, der da gestimmt hat mit den Linken, hat aus anderen Motiven so gestimmt, wie sie gestimmt haben. Und ein grosser Punkt ist natürlich die Zuwanderung. Und das ist ja überall in Europa, ist Zuwanderung das Thema. In Amerika ist der Trump gewählt worden wegen dem. Machen wir genug gegen die Zuwanderung? Weil wir sind, das muss man einfach sagen, die Schweiz ist eines von den Ländern, wo am meisten Zuwanderung hat, pro Kopf. Was ich ja, ich finde ja, ich habe nichts gegen Zuwanderung, aber das Ausmaß, glaube ich, ist vielen Leuten zu viel.
Also, ich glaube, wenn wir zuwandern, müssen wir immer unter zwei Sachen unterscheiden. Zum einen Asylmigration, das ist das, was die Leute meinen. Die ist nicht wesentlich eher, teilweise sogar tiefer als in anderen vergleichbaren Regionen in Europa. Und das andere ist halt die Arbeitsmigration, die wir haben. Und wir sind halt ein so verschämt attraktives Land, mindestens noch. Und das zieht halt auch Arbeitskräfte an, auch hochqualifizierte, gut qualifizierte Arbeitskräfte. Teilweise haben wir halt auch in gewissen Bereichen einen Fachkräftemangel. Auch das zieht ausländische Arbeitskräfte an. Aber es ist klar, wir müssen in der Frage von der Migration, gerade von der Arbeitsmigration, müssen wir Lösungen geben. Und das heisst, wir müssen in der Lage sein, die Wirtschaftlichkeit, den Wohlstand aufrechtzuerhalten, ohne dass wir immer mehr und nur mehr müssen einholen. Ich meine, wer mit Leuten aus dem Kanton Zug beispielsweise redet, wahrscheinlich der obere Mittelstand, teilweise Schweizerinnen und Schweizer, keine Wohnung mehr kann leisten, der spürt, wie hoch der Druck in gewissen Regionen ist. Und darum, das sind Fragen, die müssen wir stellen, und die werden uns auch sicher im Zusammenhang mit Europa müssen stellen. Unser Parteipräsident ist schon mal mit der Idee von einer Schutzklausel gekommen, für den Druck, den Ab vom Kessel zu nehmen. Das ist sicher ein Weg, der geht und eine Diskussion, die wir offen führen müssen. Wenn man das nicht macht, dann ist für mich klar, dann wird die 10-Millionen-Initiative von der SVP eine gute Chance haben, abgenommen zu werden. Und das würde dann aus meiner Sicht schon gewisse Fragen, die wir im Moment haben und auf dem Tisch sind, recht destabilisiert.
Aber wie macht ihr jetzt das mit dieser Schutzklausel? Also das, kommt das als irgendwie direkter Gegenvorschlag zur 10-Millionen-Initiative oder auf separatem Weg? Und vor allem, bist du denn sicher, dass die Verwaltung dann auch wirklich irgendwelche so Massnahmen ergreift? Weil wir haben ja jetzt schon eine Schutzklausel, wir haben jetzt schon einen Verfassungsartikel, das höre ich immer wieder. Und irgendwie macht man nichts, oder?
Also genau der Weg ist noch nicht definiert. Weil sie jetzt im Gespräch ist, schlussendlich müssen so eine Schutzklausel da noch mehr nicht fähig sein.
Unbedingt.
Das ist wichtig. Aber ich glaube, das Grundkonzept ist richtig. Und der zweite Punkt, der ist ja absolut richtig angesprochen. Es liegt dann nachher auch an der Umsetzung. Also im Papier ist relativ geduldig, da kann man relativ viel hinschreiben. Man müsste das auch anwenden, müsste das auch umsetzen. Aber ich gehe schon davon aus, dass es muss gelingen, wenn wir Gesetze machen, dass wir die Gesetze euch können umsetzen.
Wenn du, Philipp, jetzt vorausschaust, wie zuversichtlich bist du für die Schweiz, wie zuversichtlich bist du für Europa? Wenn wir jetzt ins 2025 hineinschauen, hast du das Gefühl, das wird härter oder es wird einfacher? Wie ist da deine Stimmung?
Ja gut, ihr wisst, ich bin ein heilloser Optimist und spätestens bei einem guten Glas Walliser wie sehe ich eigentlich die Zukunft recht rosig. Das ist halt einfach so. Ich sehe immer das Positive. Aber es ist natürlich nicht falsch. Die Herausforderungen sind riesig. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben, wenn man auf Deutschland schaut, eine Wirtschaft, war als Sand der Berge, Briefahrt schneller als der Mark Odermann auf Abfahrtski. Wir haben Situationen, die ich sicher während herausfordern. Ich glaube, es muss nicht gelingen, die Schweiz, auch das Europa zu stabilisieren. Es muss nicht gelingen, sukzessiv wieder zurück auf gute Wege zu finden, ist um die wirklichen Probleme zu kümmern. Du hast vorher von der Migration geredet. Wir müssen einen guten, liberalen Arbeitsmarkt haben. Wir müssen können Wohlstand generieren. Wir müssen an die Leute im eigenen Land denken. Ich glaube, das sind so wichtige Sachen. Wir müssen endlich eine Lösung finden für die hohen Gesundheitskosten und so weiter. Das steht die Herausforderung an. Und trotzdem glaube ich daran, dass man die kann meistern kann. Trotzdem glaube ich daran, dass wir sukzessiv, Schritt für Schritt, nicht überhastet in eine oder die andere Richtung gehen, sondern konsequent vorwärts schreiten, dass wir eine Chance haben. Darum, auch wenn ich das Glas Walliser jetzt mal wegtue, bleibe ich optimistisch. Weiss aber, dass es mit sehr viel Arbeit verbunden ist.
Aber sag jetzt, genau, also, in der Tendenz mit der EU, müssen wir uns näher dort hinbewegen, näher dort anlehnen? Oder ist das riskant und wir müssen lieber die Hausaufgaben selber machen? Einfach in der Tendenz. Ja. Wir wissen alle noch nicht, was in diesen Verträgen drin steht. Aber ja, wie siehst du es? Also, anlehnen oder nicht?
Wir brauchen klar stabile Verhältnisse mit der EU. Klare, geregelte Verhältnisse, einen sauberen Zugang zum Binnenmarkt. Und dann müssen wir schlussendlich jetzt mal schauen, was in dem Abkommen steht. Das wird ja wahrscheinlich fast Mitte Jahr, bis man dann wirklich erfährt, was drin ist. Und dann analysiert man das und dann müssen wir schauen, was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Grundsätzlich für mich ist klar, ich habe es immer gesagt, wir brauchen ein gutes Verhältnis zu Europa. Da kommen wir nicht drum herum, wir sind mit in dem Europa. Aber die Ausgestaltung muss fair sein.
Ich möchte vielleicht noch einmal schnell das aufnehmen von der Grundstimmung, oder? Und jetzt, ich habe nichts gegen den Wallis Sauvin, den nehme ich auch sehr gern zu mir. aber ich meine, ich sehe die Welt auch sehr rosig, sogar mit Zürcher Rotwein, was ja grauenhaft ist. Aber selbst wenn ich einen Zürcher Rotwein muss trinken, würde ich sie als rosig anschauen. Vor allem für die Bürgerlichen, für den Common Sense. Also ich finde, und Philipp, da finde ich, eure Partei dürfte ja noch mehr einen Schuss mehr bringen. Ich meine, die Schweizer sind bodenständig und Common-Sense-Leute. Und wir haben jetzt 20 Jahre erlebt, der ganze Schrott, wo die Linken uns alles aufgeschwätzt haben, ist eigentlich vorbei. Es ist eine gute Zeit für die Bürgerlichen. Oder bin ich da zu optimistisch?
Also, ich glaube nicht, dass du zu optimistisch bist. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, für eine sachlich konstruktive Politik zu machen. Und für das steht die Mitte eigentlich auch. Und wenn dir der Zürcher Rotwein nicht passt, wobei es gibt auch gute Empfehlung, der einen weissen Räuschling aus Zürich, der macht die Wahl mindestens so gut. Nein, ich glaube, es ist der Moment, glaube ich, wieder gekommen, dass die Leute eine Sehnsucht haben nach konstruktiven, guten Lesungen. Und da ist Mitte sehr gut positioniert. Wir werden den Weg auch konsequent weitergehen. Aber schlussendlich wird man am Ende vom Tag an dem messen, was man erreicht. Eine gute Ausgangslage hilft einem nichts, wenn man es nicht ins Ziel bringt. Und darum wird auch die Herausforderung gerade im nächsten Jahr sein, dass wir wirklich die gute Ausgangslage schlussendlich ins Ziel.
Gut, Philipp Regi, vielen Dank für den Jahresrückblick und den Jahresausblick. Ob mit Alkohol oder ohne Alkohol. Ich würde einfach feststellen, wir haben keinen Alkohol gehabt, überhaupt nicht. Das ist ein völlig falscher Eindruck. Wenn da die Leute der Meinung wären, wir sind da betrunken an dem Bern einfach Interview, das ist nicht wahr. Nein, aber danke vielmals für das Gespräch. Das war Bern einfach Spezial, die letzte aktuelle Sendung in dem Jahr, 23. Dezember auf nebelspalter.ch mit dem Dominik Feusi, Markus Somm und dem Philipp Pregi, Fraktionschef von der Mitte, Nationalrat aus dem Wallis. In dem Sinn, macht es gut. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Und vor allem ganz, ganz wichtig, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr Common Sense habt. In dem Sinn wünschen wir euch alle schöne, schöne Festtage, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Rutscht gut rüber. Und in dem Sinn, danke vielmals.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch